zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Erfolgsrezepte. Unser heutiges Thema ist Speis und Trank. Warum reden wir über Essen?
Das kann man immer gut machen. Wir haben gerade gemeinsam gegessen, was ja in vielen Rollenspielrunden dazugehört. Und allgemein trifft man sich mit Freunden und Freundinnen beim Essen.
Ja, auch im Rollenspiel wird es oft als Szene benutzt. Also es kommt gar nicht so selten vor, dass es auch in Time Thema ist.
Das hier wird eine rollenspiellastigere Folge.
Bisschen.
Genau, wird der Fokus, auf den wir darauf legen. Nicht, dass ich nicht gerne mit queeren Leuten esse oder dass bei Stammtischen Essen gereicht wird.
Auch auf vielen BDSM-Partys gibt es ein Buffet. Also ernsthaft jetzt, da oft auf den privaten Partys zumindest, bringt jeder was mit und dann gibt es ein schönes großes Buffet, wo man was essen kann. Es sind geträumte Räume.
Oh, ja, okay, es ist nicht Spielbuffet.
Nein, es ist kein Spielbuffet, es ist ein Einraumbuffet. Meistens ist dazwischen dann so der Bar- und Aufenthaltsbereich und dann kommen die hinteren Räumlichkeiten, wo Dinge passieren, wo man nicht nebenbei essen möchte vielleicht.
Ja, es gibt sicherlich auch Leute, für die Essen total der Kink ist. Gehöre ich nicht dazu, auch die so Zubereitungsservice und so ist auch nicht mein Anlass.
Nee, nicht wirklich.
Ja, als Brad ist es mein Ziel, dass wenn mich irgendjemand sowas auffordert, dann soll es mehr Arbeit sein, mich dazu zu bringen, das zu tun, als es selber zu machen.
Ich bin bei Essen und Trinken so ein bisschen... Ich mag die Trennung. Ich muss das nicht sexualisieren.
Für dich ist es auch, glaube ich, ein größeres Thema in deinem Leben, Essen und Trinken.
Auf jeden Fall. Ich habe leider eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Ich war immer die Person, die einfach alles gegessen hat, wo immer mir nach war. Bis dann mit Anfang 20 bei mir entdeckt wurde, dass ich keinen Fruchtzucker vertrage.
Also Fruktoseintoleranz für die Leute, die es googeln wollen.
Genau. Und ich war mit sehr starken Symptomen gesegnet, die dafür sorgten, dass ich irgendwann kaum noch mich fortbewegen konnte vor Schmerzen. War sehr unschön. Ich war sehr froh, als die Ärzte nach 1,5 Jahren ungefähr endlich herausgefunden haben, woran es lag. Ich war sehr unfroh über die Ursache, weil ich Obst und Süßigkeiten als meine Hauptnahrungsquelle bezeichnet hätte. Und die Vorstellung, darauf jetzt verzichten zu müssen, war schon am Anfang sehr, sehr schrecklich. Hat sich auch nicht viel gebessert. Ich würde es jederzeit umtauschen.
Gegen was?
Weiß nicht, keinen Alkohol vertragen oder so. Wäre ich sofort dabei. Nee, das ist ja sehr nervig und hat sehr starke Einschränkungen für mich. Gerade wenn ich ausgehe, wenn ich mich mit Freunden irgendwie treffe und wir zusammen essen wollen oder...
Ja, wir waren mal mit einer Bekannten, die Veganerin ist, auf Essenssuche.
Ja, da wird es dann sehr spaßig. Fruchtzuckerunverträglichkeit heißt, ich darf kein Obst, ich darf so gut wie kein Gemüse und sehr viele Fleischersatzprodukte wie Sojaprodukte und... Ja, dann wird viel Apfelmus verwendet oder Banane oder ähnliches, um Konsistenzen herzustellen in vegan. Das kann ich alles nicht essen, auch bei Nüssen und so weiter und manchen Vollkornprodukten muss ich aufpassen. Also man braucht ein Restaurant, das sowohl Fleischprodukte als auch vegane Produkte herstellt, sonst kommt man da nicht überein.
Du könntest doch gar nicht vegan leben, wenn du wollen würdest.
Nee. Also könnte ich schon, dann hätte ich aber konstant sehr starke Schmerzen und kein schönes Leben. Ich würde nicht dran sterben wahrscheinlich, oder zumindest nicht allzu früh, aber es wäre nicht angenehm. Ich könnte wahrscheinlich schon nicht vegetarisch leben, weil ich so wenig an Gemüse und dergleichen essen kann.
Ja, ich habe auch in den, sagen wir, letzten 15 Jahren nie so viel Fleisch gegessen, wie in der Zeit, als ich mit Serena in einer WG gelebt habe.
Ich habe auch, ich glaube, mein ganzes Leben, bevor ich die Diagnose bekommen habe, nur... einen Bruchteil dessen an Fleisch gegessen, was ich jetzt an Fleisch esse. Einfach, um Nährstoffe zu bekommen. Also ich mag's auch. Wahrscheinlich wäre ich nicht freiwillig Vegetarier, aber es ist jetzt auch einfach gar nicht anders möglich. Ich muss halt Fleisch essen, um Gemüse zu ersetzen. Plus Ernährungsergänzungsprodukte. Wobei schlimmer ist es beim Ausgehen tatsächlich noch bei Getränken, weil auch Haushaltszucker für mich problematisch ist. Genauso vertrage ich die meisten Süßstoffe nicht. Und Honig geht natürlich auch gar nicht, das ist fast ausschließlich Fruchtzucker. Und dann ist die Getränkeauswahl in den meisten Gaststätten schon echt gering. Auch viele Alkoholprodukte enthalten sehr viel Zucker. Wein und Bier will man gar nicht von Anfang. Fruchtliköre natürlich noch viel mehr. Also an Alkohol kann ich harten Schnaps trinken, das war es schon fast.
Was du aber auch kannst.
Ja, das ist korrekt, aber ich trinke entsprechend nicht oft. Ich bin jetzt nicht die Person, die sich jede Woche hinsetzt und den Wodka leer macht. Das ist auch nicht mein Ding.
Ich trinke halt gar nicht mehr. Also ich habe früher durchaus Alkohol getrunken. Es gab auch Zeiten, wo nicht wenig. Eher für Partys und Gesellschaft und sowas. Aber das habe ich mir komplett abgewöhnt.
Ich habe mit 18 gerne Fruchtcocktails getrunken. Habe ich mit Anfang 20 dann sehr schnell abgewöhnt.
Ich war mal Biertrinkerin, aber nee, tatsächlich habe ich jetzt schon sehr lange gar keinen Alkohol mehr getrunken. Vielleicht mal einen einzelnen Schluck oder sowas, aber...
Ja, ich sehe auch selten Notwendigkeit dazu. Wenn ich was trinke, dann tatsächlich für den Geschmack und nicht für irgendwelche Wirkungen, die ich sowieso nicht leiden kann. Weder bei mir noch bei anderen groß. Aber ja, zum Ausgehen ist es halt wirklich schwierig. Ich kann natürlich Wasser trinken. Dafür geht man gerne aus. Auch bei Tees, sobald Apfel drin ist, kann ich den Tee nicht trinken. Also Früchtetees sind alle eigentlich raus. Kaffee geht, aber wie viel will man davon trinken?
Ich weiß, du hast so Tabletten, mit denen du die Auswirkungen ein bisschen lindern kannst.
Ja, genau, aber das hilft halt auch nur bedingt. Also es ist kein, ich nehme eine Tablette und dann werfe ich die Drinks in mich rein. Das ist dann halt ein, ich nehme eine Tablette und dann kann ich einen Gin Tonic trinken. Und wenn es mehr Zucker enthält oder so, oder sogar Frucht, dann muss ich schon deutlich mehr Tabletten nehmen und dann hören die auch irgendwann auf zu wirken. Das ist ja bei Laktosetabletten oft genauso. Also Leute mit einer Laktoseintoleranz können mit den Tabletten ein bisschen was ausgleichen, aber es ist dann nicht so, dass sie Liter Milch runter trinken können.
Ich hätte jetzt gesagt, das Käserad essen.
Das kommt auf den Käse an, weil mancher Käse enthält ja gar keine Laktose.
Hm. Also ich weiß ein bisschen jetzt, worauf man bei Fructose achten muss, weil wir zusammen gelebt haben und auch vorher schon du öfter bei mir zu Gast warst und ich gekocht habe. Also da habe ich einen gewissen Erfahrungswert aufgebracht, aber jetzt zur Laktoseintoleranz kenne ich mich nicht mit aus. Also wie das, keine Milchprodukte, ja klar, aber was das halt beinhaltet.
Ja.
Was dafür
ist auch in vielen Fertigprodukten wird Zucker oder Laktose oder dergleichen zugefügt. Also bei fast jeder Unverträglichkeit hat man ein Problem mit Fertigprodukten. Egal, ob die inhärent das enthalten, was man gegen was man unverträglich ist oder nicht.
Ja, es gibt ja so Spezialmarken.
Ja, die sind meist sehr teuer. Aber also ich liebe sie, weil sie stellen Süßigkeiten für mich her. Dafür haben sie alle bei mir ein Steinbrett. Also alle, die fruktosefreie Süßkram herstellen. Wahrscheinlich kenne ich die Marke und wahrscheinlich mag ich sie einfach nur, weil sie existiert.
Ja.
Oder fruktosearme Süßigkeiten. Fruktosefrei sind die fast alle nicht. Leider sind die meisten halt sehr, sehr teuer. Aber ich bin auch ganz gut im Backen geworden. Ich habe eine große Vorliebe für Kuchen und Torte. Man kann da quasi nichts kaufen. Es gibt so ein paar Tassenkuchen, die man sich bestellen kann. Aber das ist halt so ein trockener Kuchen. Also ich mache dann schon mehr aufwendigere Sachen. Also ich backe gar nicht so gerne, aber ich esse das sehr gerne.
Ja, ja. Es ist, manchmal muss man halt Sachen einfach herstellen, damit man sie haben kann.
Genau. Und dann produziere ich einfach mal ein paar Torten.
Glutenunverträglichkeit gibt es ja auch, wo wir gerade bei Backwaren sind. Das ist auch eine Freundin von uns. Grüße an dieser Stelle,
Michi. Hi, Michi. Das ist eine Zöliakie. Das ist eine richtig fiese Hausnummer. Die ist tatsächlich auf längere Sicht tödlich. Also wenn man da Getreideprodukte, die Gluten enthalten, zu sich nimmt, hat es erstmal ähnliche Auswirkungen. Also es sorgt für Bauchschmerzen und Übelkeit und Folgeprobleme. Es sorgt aber auch einfach dafür, dass der Darm sich auflöst. Man braucht schon seinen Darm.
Ja.
In seiner Gesamtheit. Und eine Autoimmunerkrankung, wo einfach der Körper den Darm angreift, wenn Gluten zu sich genommen wird. Da muss man dann sogar auf Spuren achten. Also das ist nicht eine Sache, ich meine, bei mir ist es, wenn eine Prise Zucker im Essen ist, das ist TINF, interessiert nicht. Es geht um 5% Zucker im Essen. Da wird es für mich wirklich problematisch. Und halt bei Fruchtzuckeranteilen, wenn die hoch sind, ist auch schwierig. Aber bei einer Zöliakie muss halt wirklich auf Spuren geachtet werden. Das heißt, nicht mit demselben Messer in die Butter gehen, wie der andere, der normales Brot verwendet hat. Eigenes Backzeug besorgen. Also ich backe manchmal auch glutenfrei und dann auch für die Freundin, aber das ist dann kritisch genommen nicht 100% glutenfrei, weil mein Backwerkzeug auch mit Mehl in Berührung kommt.
Also man müsste es halt sehr, sehr gründlich waschen, damit da überhaupt keine Spuren mehr dran sind.
Richtig. Also ich nehme schon Silikonsachen größtenteils und die kommen in die Spülmaschine und werden ordentlich bei Hand geschrubbt. Aber man kann eigentlich nicht ausschließen, dass da Spuren auch in der Rührschüssel. Ich werfe die in die Spülmaschine. Also ich glaube, viel sauberer kann ich das nicht kriegen, als ich die Sachen mache. Aber nichtsdestotrotz können da Spuren von Mehl einfach drin hängen bleiben. Und da geht es dann wirklich nur um minimale Spuren. Aber die sind schon nicht geil eigentlich. In meiner Küche wird mit Mehl gearbeitet. Da sind einfach im Zweifel auch Mehl, das in der Luft schwebt und sich mit absetzen kann. Wenn ich an einem Tag glutenfrei und nicht glutenfrei backe, dann mache ich erst das Glutenfreie, damit ich nicht noch Mehl in der Luft habe.
Genau, wie man es halt auch erst in den Ofen tut, damit nicht im Ofen was drin ist und so weiter und so weiter.
Genau, also da passt man dann richtig auf. Und selbst da, weil ich eigentlich keine eigenen Sachen für glutenfreie Sachen habe, ist es eigentlich nicht 100% glutenfrei. Aber ja, mal so eine Minispur kann man mal machen. Also die Personen, die das haben, kaufen sich halt komplett neue Sachen. Kaufen sich komplett neue Rührschüsseln, alles neu, um in ihren alltäglichen Sachen nicht diese Spuren drin zu haben, weil das wirklich gefährlich ist.
Also nicht nur einen Witz, den man über Hipster macht mit dem Gluten.
Es gibt Leute, für die das tatsächlich einfach, wenn die es zu viel zu sich nehmen, tödlich sein kann.
Genau, also einfach Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Erstmal glauben, wenn Leute sagen, dass sie haben.
Ja, genau. Auch mit Allergien. Also das kann ja gehen von, man hat ein bisschen Kratzen im Mund, wenn man was Falsches gegessen hat, zu der ganze Hals schließt sich zu und man kriegt keine Luft mehr.
Ja, ja, ja.
Und einem allergischen Schock. Also ja, die gefürchtete Erdnussallergie, die ist in den meisten Fällen nicht so schlimm, wie es in manchen Filmdarstellungen und urbanen Legenden so behauptet wird, dass sobald jemand im Raum nur Erdnuss isst, kippt derjenige von einem allergischen Schock um. Das nicht, aber man sollte jemand auch keine Erdnuss in den Rachen werfen. Das kann schon sehr, sehr fies ausgehen.
Ja, allgemein Unverträglichkeiten, Allergien gegen Leute verwenden, ist unangenehm.
Ja. Also es ist einfach scheiße, wenn man es hat. Ja, man gewöhnt sich dran und man kommt damit klar, scheiße ist trotzdem.
Ja, würdest du es im Rollenspiel darstellen? Weil es gibt ja in Fantasy-Welten wird ja auch ständig auf eine sehr rustikale Art gegessen. Was da genau im Angebot steht, werden wir gleich später besprechen.
Ich sag mal, in einem mittelalterlichen Setting ungerne, würde ich eher nicht machen. Wobei ich schon in DSA 4 eine Elfe gespielt habe, die haben ja auch Lebensmitteleinschränkungen, was sie essen können.
Ja, ja, die vertragen keine vergorenen Sachen und können den Geruch nicht ertragen, weswegen sie auch keinen Alkohol trinken zum Beispiel.
Genau, keinen vergorenen Alkohol, keine Hefeprodukte und dergleichen. Das schon. Also prinzipiell hält mich nichts ab, aber ach, ich muss mich in meinem realen Leben schon so viel mit Essen beschäftigen, obwohl ich da eigentlich gar keine Lust zu habe, dass ich es, glaube ich, im Rollenspiel nicht unbedingt machen muss.
Also ich habe es bisher nur bei DSA 4 gesehen. Ich bin mir sicher, dass es bei GURPS auch einen entsprechenden Nachteil gibt, dass ja eine Unverträglichkeit mit bestimmter Nahrung mechanisch abgebildet wird.
Ja. Mir wäre es außer bei DSA 4 noch nicht aufgefallen. Ich finde es eigentlich nicht uncool, dass es das gibt, weil es gibt Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die dürfen auch im Rollenspiel auftauchen.
Ja.
Kann man mal machen, aber ich fände es, glaube ich, in einem modernen Setting, wenn dann besser als in einem Fantasy-Mittelalter-Setting.
Ja. Ja, wo du die Elfen erwähnt hast, unterschiedliche Völker, die unterschiedliche Verdauungssysteme haben, also Fantasy-Völker, das ist auch ein interessanter Aspekt, würde ich sagen, den man reinbringen kann. Dass vielleicht einfach Sachen nicht gegessen werden können, die ein Volk für normal hält und dann bei einem anderen.
Ist es giftig oder wird einfach nicht gegessen?
Genau, das schwarze Auge ist da ganz gut drin eigentlich.
Mhm.
Da haben die Elfen, wie gesagt, dass sie nichts Vergorenes, den Geruch nicht ertragen können.
Ja, und also, ihnen davon auch direkt übel wird. Also auch wenn sie es essen, sie vertragen es einfach nicht.
Das ist nährt sie einfach nicht. Vernünftig. Und Zwerge können dafür viel größere Bandbreite an Mineralien und Pilzen essen, als Menschen und Elfen das können. Weswegen sie halt auch manchmal sowas wie Quecksilber in ihr Essen gießen.
Gewürz.
Als Gewürz, genau. Quecksilber als Gewürz verwenden, weil sie eben so eine Toleranz für mineralische Sachen haben. Finde ich prinzipiell interessant.
Ja. Das ist eine ganz coole Idee, dass sie einfach, dadurch, dass sie viel unter Tage leben und sich angepasst haben und essen, was dort zur Verfügung steht oder dafür gemacht sind, wie auch immer man es benennen möchte, ist es schon irgendwie natürlich, dass sie andere Dinge essen können als Menschen und Elfen, die oben nach Wurzeln graben und Dinge von Bäumen pflücken.
Genau. Was es bei das Schwarze Auge auch gibt, ich bin mir fast sicher bei anderen Rollenspielen auch, sind halt kulturelle oder moralische Speisegebote. Zum Beispiel durch Religion, durch irgendeine Kultur. Die gibt es natürlich in der realen Welt auch. Wir haben den Veganismus schon erwähnt, Vegetarier. Ich persönlich bin weder noch, aber ich versuche, meinen Impact gering zu halten auf die Natur. Ich nehme mir ausgewählte Produkte, esse vergleichsweise selten Fleisch, gerade wenn ich für mich koche. Milchprodukte finde ich ja sehr, sehr lecker. Also Käse und Pudding sind die beiden kulinarischen Pole meines Daseins. Also entweder wird es durch Käse besser oder durch Pudding.
Selten durch beides.
Selten durch beides, aber prinzipiell.
Da möchte ich allerdings die Philadelphia-Torte anmelden.
Ja, genau.
Da kommt sowohl Käse als auch Pudding rein.
Genau, das ist der heilige Gral. Das ist
das, ja, absolut.
Venn-Diagramm von Pudding und Käse. Nee, genau, also es gibt halt einfach Sachen, die ich nehme, aber ich bin da auch mal der Ansicht, man muss nicht die Perfektion leben. Und es ist auch nicht so, ja, ich kann nicht komplett vegan leben, ja, dann scheiß drauf, dann esse ich jetzt hier das billigste Gammelfleisch jeden Tag und schmeiß die Reste weg. Also jeder Schritt, den man macht, sei es fürs Tierwohl oder sei es zum Wohl des Planeten, weil man den eigenen CO2-Imprint gering halten möchte, oder auch aus welchen Gründen auch immer. Jeder Schritt, den man dahin machen kann, ist halt ein Schritt in die richtige Richtung und ein Vorteil. Das heißt, also ich würde Perfektion nicht von anderen Leuten einfordern, zum einen, weil ich sie selber natürlich nicht erfülle, aber auch prinzipiell, sondern eher jeden Schritt, den man machen kann, erstmal als was Gutes hinnehmen und sich halt auch überlegen, auf was bin ich bereit zu verzichten und das dann halt auch einfach zu machen und nicht nur so theoretisch, ja, ich wäre darauf bereit zu verzichten, aber es ist ja nicht vegan, also nein, Bullshit. Man muss nicht jedes Ideal 100% erfüllen, um was zu tun.
Ja, man muss es eben auch nicht als Ausrede nutzen, um sich keine Gedanken zu machen. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn sich Leute keine Gedanken über Essen machen möchten.
Ja.
Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich war jemand, der sich überhaupt nicht drum gekümmert hat, jetzt nicht, was in meinem Essen ist, aber irgendwie schon. Ich war die Person, die ins Restaurant gegangen ist und gewürfelt hat, was ich nehme. Ich bin quasi am Regal vorbeigelaufen, hab gegengehauen und gedacht, wenn es lecker aussieht, nehme ich's. Ich hatte keine Lust, mir Gedanken über mein Essen zu machen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wenn ich jetzt Lust auf was Besonderes zu essen hatte, also Torte zum Beispiel.
Ja.
Dann ja, aber so alltäglich wollte ich einfach nur was Leckeres zu essen haben. Und ich würde das niemandem vorwerfen, der das genauso sieht und einfach nur versucht, lecker zu essen.
Ja, oder wenn man sich einfach nicht leisten kann, teures Essen zu kaufen.
Ja.
Auch das ist, dann ist man nicht in der Position, wo man den größten Schaden an diesem Planeten anrichtet.
Richtig. Und wer sich aber dazu durchringt, sich Gedanken über sein Essen zu machen, ich würde halt sagen, man braucht keine Ausrede, um sich nicht um sein Essen zu kümmern. Wenn man sagt, ich kann das nicht, ich will mich nicht drum kümmern müssen, okay, reicht. Man muss nicht anfangen, Ausreden zu finden im Sinne von, ja, ich kann ja nicht komplett vegan, das kriege ich nicht hin. Das ist auch gar nicht gesund, weil ich glaube auch nicht, dass komplett vegan für die Menschheit so gesund ist, aber das ist ein anderes Thema.
Ich glaube, das ist das, wo wir uns hinentwickeln müssten.
Die meisten Veganer brauchen auch Nahrungsergänzungsmittel. Das brauche ich auch, aber ich habe eine Krankheit. Ich bin prinzipiell nicht dagegen, dass Leute vegan sind, das möchte ich nicht sagen. Also es gibt Leute, die behaupten, dass vegan Leben gesünder ist als nicht vegan Leben, und ich glaube, dass man beides sehr, sehr ungesund machen kann. Man kann beides gesund machen. Ich halte es prinzipiell erstmal wichtig, beim Essen auf sich selbst zu achten. Das liegt jetzt natürlich auch an meiner besonderen Situation.
Ich möchte auch nicht freudlos sein dabei, aber ich habe halt Punkte gefunden, bei denen ich bereit bin, mich einzuschränken. Und tue das auch eben, wie gesagt, um meinen CO2-Imprint geringer zu halten.
Ja, da ich halt auf Fleisch gar nicht verzichten kann und auf Milchprodukte weder kann noch will, wenn ich es mir leisten kann, nehme ich eben besser produziertes Fleisch.
Aber manchmal ist man auch einfach nicht so gut bei Kasse.
Ja, also Ich war gleichzeitig mit meinem Mann länger Student und hatte die Krankheit trotzdem. Und da konnte ich leider nichts anderes tun, um mich zu ernähren, als billiges Fleisch kaufen. Und hat mich selber etwas gestört, aber ernähren oder nicht ernähren.
Ja, genau.
Also ich bin prinzipiell dafür, dass Fleisch besser produziert und dafür teurer sein sollte. Das wäre tatsächlich in der Vergangenheit für mich blöd gewesen. Aber ich wäre dann dafür, dass Leute, die eine diagnostizierte Unverträglichkeit haben, dann vielleicht auch entsprechend Hilfe bekommen.
Das ist ein Fleisch auf Rezept.
Ja, also die Sache ist, es gibt zum Beispiel bei Hartz IV finanzielle Unterstützung. Wenn du eine erwiesene Nahrungsmittelunverträglichkeit hast, in einem bestimmten Ausmaße, dann kannst du beantragen, dass du mehr Geld bekommst. Fruktoseintoleranz, das reicht nicht. Egal wie schlimm die ist, mein Antrag wäre nicht durchgegangen. Und das Geld, was man dafür kriegt, wäre irgendwie minimal gewesen. Also es wären irgendwie 20 Euro im Monat gewesen oder so.
Ja, und Kapitalismus und Gewinnorientierung sind, glaube ich, auch echt ein großer Faktor darin, warum halt vieles Essen so schädlich für die Umwelt oder für Menschen ist.
Ja.
Aber
bevor wir zu weit abschweifen.
Genau, bevor wir hier deprimiert werden, auf zum Eskapismus. Was hältst du von so Nahrungsmittelprinzipientreuen in Rollenspielen?
Ich find's cool. Es muss natürlich gut umgesetzt sein. Also diese Speisegebote, wie es bei DSA gibt, oder dass man es als Prinzipientreue haben kann.
Ja, mechanisch ist das, wenn man halt das isst, was man sich eigentlich vorgenommen hat, nicht zu essen, Nachteile auf weitere Proben, bis man sich wieder besser fühlt. Bis man das schlechte Gewissen überwunden hat.
Ja, ansonsten meidet man halt rollenspielerisch dieses Essen.
Ja, genau.
Und why not? Wenn es zu dem Glauben des Charakters passt oder zu seinen Wertvorstellungen, es ist eine coole Mechanik.
Ja.
Kann man gut benutzen.
Auch in Sci-Fi-Spielen wie Shadowrun zum Beispiel kann man einen Charakter spielen, der halt ein Nahrungsfabel hat. Bei Shadowrun wird halt viel einfach aus Soja hergestellt die ganze Zeit. Und wenn man da einen Charakter spielt, der zum Beispiel nur echtes Fleisch essen möchte, weil Gourmet oder sowas und trotzdem in einer niedrigeren Schicht lebt und dann versucht sie jetzt irgendwie zu besorgen, kann halt eine Motivation sein, warum man eben diese ganzen illegalen Aufträge annimmt, einfach weil man sich einen Lebensstil gönnt. Ja. Oder
kann auch ein Auftragsgrund sein. Kann in vielerlei Hinsicht motivierend für den Charakter sein.
Ja, ja. Oder eben umgekehrt kann man da natürlich auch den Tierrechts- oder Veganismus-Aktivisten spielen und deswegen gegen die Konzerne unterwegs sein und dann halt speziell nur vegan essen wollen.
Und dann sehe ich die beiden zusammen in einem Run.
Ja, du, bei Shadowrun ist man ja oft mit Leuten, die...
Die nicht die eigenen Motive teilen.
Das ist ja praktisch ein Standard, da zusammengewürfelt zu werden in einer Gruppe, die große Gegensätze hat. Aber wo ich es kritisch finde mit diesen Speisegeboten ist, wenn man sie als 1:1 Kopie verwendet von realen Religionen. Oder halt, dass sie sich sehr ähnlich anfühlen. Oder man das Gefühl hat, die sind nah genug dran, als dass man sie, dass sie sich in der Konstellation über Speisegebote lustig machen.
Mhm.
Also die Novadis bei das Schwarze Auge sind ein Beispiel. Die haben halt starke Speisegebote unter anderem. Also sie haben allgemein Gesetze, an die sie sich halten. Und sie haben Speisegebote. Und diese sind vom Gefühl her nahe an islamischen und jüdischen Speisegeboten. Also das ist halt die monotheistische Religion Aventurien. Und entsprechend gibt es da viele Anleihen. Und sie wohnen so beduinenmäßig in der Wüste und haben viele Dinge, die man heute nicht mehr so machen würde, wenn man sie das erste Mal schreibt.
Mhm.
Und die Speisegebote gehören da, glaube ich, eindeutig dazu. Ein paar Sachen sind, finde ich interessant, weiß auch nicht, ob die vorher die kommen, aber halt sowas wie, dass sie halt nur Sachen essen dürfen oder wollen, die von anderen Novadis hergestellt wurden. Also dass sie selber praktisch selber kochen müssen auf Reisen, was sie halt oft zum Koch der Gruppe macht.
Mhm.
Das ist ein Spielelement, das man angehen kann, aber ich würde mal aufpassen, ob es nicht zur Parodie wird.
Ja, da ist halt die Gefahr. Also an sich finde ich die Möglichkeit natürlich sehr interessant. Also wie man diese Speisegebote auslegt, wie das Spiel bereichern kann und so weiter. Das kann halt sehr viel beitragen, wenn man einen solchen Charakter in der Gruppe hat. Aber die Gefahr, dass es eben zur Parodie wird, ist da.
Ja.
Und wenn es dann etwas Realem so nah ist, dass man die Parallelen ziehen kann, wenn man möchte,
ja, dann ist noch mehr Fingerspitzengefühl gefordert.
Ja.
Gibt einem allerdings auch dann die Gelegenheit, sich an Küchen zu orientieren, wenn man sie im Spiel beschreiben möchte. In der Regel ist es, glaube ich, die Exotifizierung von realen Kulturen nicht wert, da diese Parallele zu ziehen.
Ja. Andererseits ist die Frage, kann man religiöse Speisegebote schaffen, ohne das Gefühl von Parallelen aufkommt.
Bei DSA, um weiter Beispielen zu bleiben, gibt es die Effertkirche, die nichts, das auf dem Feuer zubereitet wurde, ist. Die dürfen gekochtes essen, aber sie dürfen nichts, was auf dem Feuer gebraten wurde, zu sich nehmen, weil ihr Gott halt auch offenes Feuer im Tempel und sowas verbietet. Das ist halt ein Meeresgott, der halt sehr launisch gilt. Und das ist zum Beispiel einfach ein Speisegebot. Das hat jetzt, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es auch da reale Bezüge, aber es hat jetzt keine unmittelbare Assoziation für mich. Das wirkt eher fantastisch.
Ja, das stimmt.
Und dennoch passt es zu dem, was die Gottheit möchte. Mhm. Und wie sie dargestellt wird. Und ja, schafft eben auch Einschränkungen für den Charakter. Gut, jetzt die Barbaren, die nur Blut trinken, ist halt nicht, das ist nicht besonders kreativ.
Nee.
Gibt's aber auch. Und dann, ja gut, heilige Tiere kann man immer schaffen, die man besonders essen muss oder nicht essen darf, klar.
Wahlweise,
genau.
Je nach Auslegung.
Ja. Was haben wir noch? Veganismus haben wir als Speisegebot bei, oder Vegetarismus bei das Schwarze Auge.
Also ich glaube, es ist auch beim Schreiben einfach Fingerspitzengefühl gefragt, damit es nichts zu ähnlich ist.
Ja, nicht, und nicht als, auf eine...
Ja.
Nicht auf so eine, hier, Cultural Appropriation Weise. Dass man sich da Sachen aneignet, um irgendwie was exotisch dastehen zu lassen, ohne zu verstehen, was da in der Ursprungskultur, aus dem was entleiht, dahinter steht.
Ja.
Und es ist halt auch schwieriger, wenn man das von einer Kultur macht, die halt gerade sehr marginalisiert ist in dem Bereich, in dem man gerade schreibt.
Ja.
Was für den Islam in Deutschland auf jeden Fall der Fall ist.
Würde ich auch so sehen, ja. Das ist gerade...
Ja, und Witze über das Judentum würde ich mir in Deutschland auch sparen.
Ja, vielleicht. Ist jetzt so ein Pro-Tipp.
Was haben wir noch für weitere Obviositäten?
Aber wir hatten ja schon gesagt, es gibt nicht nur das Essen im Rollenspiel, es gibt auch das Essen am Spieltisch, beziehungsweise wenn man ins Lab geht, das Essen am Zelt.
Ja.
Und deshalb am Spieltisch, manche machen es gerne, dass sie Rezepte nachkochen aus der Fantasy-Welt, in der sie spielen, oder aus der Welt, in der sie spielen.
Oder zumindest was das Gefühl vermittelt, dass es thematisch passt von sozusagen einer Geschmacksrichtung, die halt einfach zu dem Setting, was man gerade bespielt, gehört. Sei es eben
das... Sojapampe bei Shadowrun.
Genau, Geschmack, dass man einfach das Tofu ohne Geschmack anbietet bei Shadowrun, damit es sich so richtig wie Nährschleim anfühlt und man mitfühlen kann, wie arm die Charakter doch in der Welt sind, ja. Nett. Oder halt eben ein Fischgericht, wenn man am Meer ist. Ja. Oder...
Wenn man in einem Wüsten-Setting spielt, die Palm- und Dattelgerichte.
Ja, ja.
So. Halt Dinge, die aus der Region, in der man spielt, kommen können.
Genau. Mit sozusagen aus Zutaten, die dort wachsen können.
Genau. Ist ein interessantes Konzept. Ich bevorzuge beim Rollenspiel lieber was ich vertrage.
Wir haben ja tatsächlich mal in der Runde, es gab das immer, die GastgeberInnen kochen.
Wir hatten 2 bis 3 wechselnde Austragungsorte für unsere Rollenspielrunde und die Gastgeber haben gekocht. Oder den Sandwich-Toaster ausgepackt, je nachdem.
Ja, ja, manchmal wird auch bestellt, klar. Aber prinzipiell war der Gedanke, dass immer gekocht wird und dann die anderen ein paar Mark Beitrag leisten.
Es waren auch da schon Euro.
Ich weiß.
Ich wollte es nur betont haben.
Ja.
Zu Marktzeiten habe ich noch kein Rollenspiel gespielt.
Ich schon. Ich habe im Drachenei in Hamburg noch als Aushilfe die Mark zu Euro-Schildern umgepreist. Ich erinnere mich lebhaft.
Ich habe zu einem Zeitpunkt in einem Kiosk gearbeitet und das war ein bisschen. Das war ein bisschen schlimm.
Habt ihr auch umgepreist?
Ja, aber vor allem hatte man eine doppelte Kassenführung. Ich habe zum Glück, als es aufkam, bin ich dann auch wieder gegangen. Zu dem Zeitpunkt an der Kasse zu arbeiten, war anstrengend.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wir waren beim Essen für Spielrunden.
Ja, genau, eigentlich ein cooles Konzept, dann so ein bisschen sich. Also entweder an die Region anzupassen oder das in der Gruppe halt abzusprechen. Finde ich einen netten Aspekt.
Ist aber von der Zeitplanung oft schwierig. Also je nachdem, wie viel Zeitfenster man hat. Also wenn das Essen schon vorher fertig gemacht sein muss und dann praktisch bereitsteht zum Essen. Die Leute müssen halt auch vorher schon vorbereiten, wie aufwendig das Essen ist, kann das eine ganze Weile dauern. Umgekehrt, wenn man erst anfängt zu kochen, wenn die Gruppe da ist, kann es sein, dass man sich da für lange Zeit rausnimmt aus dem Spiel. Ja. Das Spiel halt gar nicht... erst anfangen kann, nachdem fertig gekocht wurde. Also wir hatten da schon auch Abende, wo wir dafür, sagen wir, echt Zeit verschwendet haben.
Ja, Ja, weil derjenige, der mit Kochen dran war, nicht dazu gekommen ist, bevor die Rollenspielrunde da war, das kann Zeit fressen. Kann unpraktisch sein. Aber dafür immer frisch gekochtes Essen, was einfach geiler ist als bestellen.
Auch echt ein gemeinsames Erlebnis.
Ja. Auf dem Lab ist natürlich nochmal was ganz anderes. Oft wird halt direkt über dem Feuer gekocht, also nicht zu Effertgeweihte.
Mhm. Auch die im Lab interessant, wenn die ihre eigene Pfanne oder ihren eigenen Topf mitbringen.
Ja. Also es ist klein, in Pfannentöpfen wird auf dem Lab auch viel gemacht, aber es wird auch viel gegrillt.
Ja.
Und für Nichtspielercharaktere wird auch oft was angeboten von der Spielleitung. Ich war oft als Nichtspielercharakter unterwegs und habe mich dann meistens bei irgendwelchen Spielern ans Feuer gesetzt. Bei den Labgrößen, bei denen ich war, war es nicht möglich, dass für die Nichtspielercharaktere für jede Unverträglichkeit was extra angefertigt wurde.
Ja.
Also es gab dann ein Gericht und ich habe dann meistens vorher mit denen gesprochen, ob es möglich ist, ob das angepasst werden kann. Und wenn das nicht möglich war, habe ich mir was Eigenes besorgt. Also meistens habe ich mich auf Labs selbst versorgt. Manchmal hatte ich Glück und es gab irgendwie ein Gericht, was ich mitessen konnte. Aber ja, ich verstehe auch, wenn für so eine exotische Unverträglichkeit da nicht immer Rücksicht genommen werden kann. Gerade weil bei Fructose, was man verträgt, ist bei jeder Person, die es hat, unterschiedlich.
Ja, und vieles, was halt einen mittelalterlichen Anschein macht, was bei Labs ja oft der Fokus ist, kann ja also Obst hinschmeißen und so.
Ja, Obst und Gemüse in großer Zahl bin ich größtenteils halt raus.
Ja.
Und das Schwierigste für mich ist tatsächlich, dass ich keine Zwiebel vertrage beim Weggehen.
Ja, das ist ein großer Faktor.
Es gibt Restaurants, die es nicht schaffen, ein Gericht ohne Zwiebel zu produzieren. Und damit meine ich auch auf Nachfrage.
Ich weiß, welches Restaurant du meinst.
Ja, es sind mehr als eins, aber eins meine ich gerade im Besonderen. Also, es ist bei mir schon vorgekommen, dass ich Zwiebeln abbestellt habe mit dem Hinweis, dass ich keine Zwiebeln vertrage. Und am Ende hatte mein Gericht trotzdem Zwiebeln drauf. Das ist mehrmals passiert bei verschiedenen Restaurants. Und das ist richtig, richtig nervtötend.
Ja, genau. Bei Labs natürlich. Also das Mittelalteressen.
Das ist schwierig.
Wo jede Portion 7 Euro mehr kostet, weil ein Y im Namen ist.
Ich nehme dann halt Tabletten mit. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich nicht eine Köchin spielen soll für ein Lab. Ja, dann koche ich halt selber. Dann müssen die Leute mit dem leben, was ich koche. Und dafür habe ich was zu essen, was ich vertrage. Das Problem daran ist, dass ich A, nicht gerne koche und B, es auch nicht gut kann. Also ich wäre keine gute Köchin im Lab, aber es wäre vielleicht ein Experiment. Also wenn ihr mich jetzt in eure Labgruppe einladen wollt, um von mir schlecht bekocht zu werden.
Ja, es ist auch viele Tätigkeiten, die dazugehören. Verachtest du ja auch zutiefst. Das liegt halt Kartoffeln schälen mit dem Messer. Stell dir das mal vor.
Boah, ne. Also so gern esse ich Blut dann auch nicht. Es geht einmal Verachtung und zweitens auch Unfähigkeit. Also Kartoffeln mit dem Messer schälen ist für mich, so geschickt bin ich nicht.
Um die große Radiosendung Neues aus Stenkefeld zu zitieren, nach einiger Übung werden Erbs große Stücke in den Kochtopf verbracht.
Ja, ungefähr so. Ja, wahrscheinlich gäbe es dann viel Süßkram, wenn ich koche.
Also eher Zuckerbäckerin, wie bei DSA ja eine der legendären Charakterklassen sind.
Ja.
Also Lebensmittelhersteller im Rollenspiel.
Ich finde es großartig, wenn es im Regelwerk vorgesehen ist oder zumindest erwähnt wird, dass es eine Option ist, weil sonst vergisst man das gerne mal.
Ja, und wie wichtig das ist. Und bei Schwarze Auge gibt es, glaube ich, den größten Anteil an Kochdingen. Also es gibt Geheimwissen über verschiedene Rezepte zum Herstellen. Es gibt
zum Beispiel Schokolade oder Eiscreme.
Ja, genau. Es gibt Erdnüsse und Kaffee als wertvolle Kolonialwaren. Da ist schon einiges bedacht. Marzipan ist auch eins der Geheimrezepte.
Mhm. Ja, ich meine, wir haben auch beide schon kochendes Personal gespielt am Tisch.
Ich habe eine Zuckerbäcker-Magierin gespielt.
Für das Wege der Vereinigungen Let's Play hatte ich auch eine Zuckerbäckerin.
Mit mechanischen Aphrodisiaka?
Ja.
Also natürlich. Sie konnte Küchlein backen, die Aphrodisiaka-Wirkung haben. Die haben dann auch mechanisch was getan.
Ja. Haben die Regung ausgelöst. Sehr gute Kuchen. Kennt man aus Matrix. Okay, da war es der Orgasmuskuchen, aber ähnliches Prinzip.
Aha.
Und ich hatte noch irgendwas Kochendes. Ich hatte noch mehr kochende Charaktere, glaube ich. Aber ja, auch die Hexen, die mit ihrem Hexenkessel alles Mögliche kochen können. Also Suppen, aber auch Alchemiker. heilende Tees, Gifte, alles im selben Topf. Nicht zeitgleich, will man bemerken, aber...
Ja, es ist halt Zauberei.
Ja, aber mit Kochentalenten wird man besser daran.
Ja, ist auf jeden Fall ein Fokus. Bei Shadowrun gibt es halt die Hobbys, bei Earthdawn die Kunstfähigkeiten. Also es gibt viele Rollenspiele, in denen Kochen drin ist. Und wenn die Charakter am Lagerfeuer zusammensitzen, es wird ja in der Regel irgendwas gegessen, also muss was gegessen werden.
Ja, man hat ja auch Hunger.
Genau, in der Welt wird, also im Rollenspiel wird ständig gegessen. Kneipenszenen sind die klassische Anwerbung, dann gibt es die Lagerfeuerszene, wo der Tag zusammengefasst wird und immer da kann man natürlich Beschreibungen von Rationen reinbringen, was halt gerade gegessen wird, was es da gibt. Ich denke, es bereichert auch das Spiel, sich da mehr als mein Charakter wird schon etwas gegessen haben. Zu machen, sondern was es da halt gibt, was regional unterwegs ist. Und wir sind auch, glaube ich, in der Fantasy-Literatur nicht alleine.
Ja, also je mehr das ausgearbeitet ist, desto greifbarer, finde ich, macht es die Welt, in der man ist. Also Beschreibungen von Essen haben immer noch was einen irgendwie reinzieht. Was es für einen vorstellbar macht, wie die Welt ist, in der man sich gerade befindet.
Und es gibt ja auch einfach in der Fantasy-Literatur viel Essensbeschreibungen. Also Harry Potter zum Beispiel, ständig irgendwelche Essenssachen. Ja,
vor allem Süßkram.
Genau, fantastisches Essen.
Also die großen Tafeln bei ihnen sind ja meistens normales Essen. Nur cooles, leckeres,
ja, ja, viel. Ja.
Aber die Süßigkeiten, da hat man das fantastische, magische Essen.
Und dann gibt es natürlich mit Herr der Ringe noch einen großen Vertreter, bei dem viel Essen beschrieben wird.
Vor allem bei den Hobbits. Genau. Durch die Hobbits?
Für die Kultur, für die Essen ja auch super wichtig ist, aber auch für die Orks sind halt auch, für die in eine andere Richtung steht wieder Fleisch auf dem Speiseplan. Mhm. Die arme Beine braucht er doch nicht, sowas. Ich weiß gar nicht, ob das nur ein Film ist oder ob das ein Buch, aber...
Ich weiß es gerade nicht. Ich muss den Vergleich nochmal andrehen.
Ja.
Alles klar, nächster Herr der Ringe-Marathon, erst die Bücher, dann die Filme. Auf geht's.
Ja. Und Game of Thrones greift es auch auf mit irgendwelchen Aal... Kuchen und sowas. In der Fantasy-Literatur auch Fantasieessen. Also, also bei der Scheibenwelt von Terry Pratchett gibt es natürlich das legendäre Zwergenbrot, das einfach so hart und zäh ist, dass man es nicht isst, sondern sich immer denkt, ach, so sehr Hunger habe ich eigentlich doch nicht. Als Witz bei Herr der Ringe das Lembasbrot, das unermesslich satt macht. Bei Alice im Wunderland hat alles Essen irgendwelche magischen...
Folgen, ja.
Ja.
Magische Fähigkeiten, aber auch Man kann in der Welt halt einfach nicht unbedacht essen.
Genau. Und das ist halt allgemein ein Trope für die Anderswelt. Also, wer in der Feenwelt etwas isst, bleibt für immer da.
Oder ist für immer im Einfluss der Feen.
Ja, genau.
Da gibt es ja verschiedene...
Man darf keine Einladung annehmen, man darf keine Einladung ausschlagen. Es ist einfach Regeln um Essen und wie wichtig das ist.
Hm.
Das spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Und beim großartigen Changeling the Lost gibt es da auch durchaus mechanische Umsetzungen von. Da gibt es halt die Goblin-Früchte, die man essen kann, um seinen Glamour, also die Energie, mit der man seine magischen Kräfte wirkt, aufzuladen. Aber es hat natürlich auch Auswirkungen und man befindet sich halt eben in einer Anderswelt, wo Essen nicht einfach Essen ist. Und dich Essen nur nährt, wenn du einfach sozusagen einen Vertrag mit ihm schließt. Und der weiß, was das Essen von dir fordert, dafür verspeist zu werden.
Ich finde dieses Konzept so cool. Man sollte da öfter über nachdenken, was das Essen von einem fordert, dafür, dass man es verspeist.
Also allgemein kann man das, um zum Veganismus zurückzukommen, oder zum Vegetarismus, man kann durchaus Essen auch fantastisch machen.
Ja, und ich finde, man sollte. Also,
wenn man Fantasy spielt, ja.
Ja. Es ist immer was Besonderes, finde ich. Zumindest in der fantastischen Literatur und auch in Filmen. Es kann in verschiedene Richtungen benutzt werden. Und ich finde es immer toll, wenn man dadurch das Gefühl hat, man kann sich vorstellen, wie es schmecken könnte und es ist interessant.
Mhm.
Und gibt einem einen Eindruck davon, wie die Leute leben.
Ja.
Und dass man so ein bisschen Alltagseindruck bekommt, ob jetzt beim Rollenspiel oder in der Literatur oder wo auch immer, dass man einfach so dieses alltägliche Leben der Leute ein bisschen auch erfahren kann dadurch oder ja, sich vorstellen kann.
Ja, was man dabei auch bedenken muss, sage ich aus meiner Historikerinnen-Erfahrung, Landschaft ist Essen und Essen ist Landschaft. Denn wenn du etwas isst, das nicht daherkommt, wo du gerade wohnst, dann ist das was Besonderes. Dann ist das ist halt ein Importprodukt und sagt was aus. Und wenn ständig halt Weißbrot gegessen wird, dann muss Weizen in der Gegend wachsen.
Mhm.
Und für dunkles Brot eben andere Getreidearten. Roggen und so weiter und so weiter. Und wenn es Reis geben soll, du musst Reisfelder haben.
Du musst Reisfelder haben und die müssen sehr, sehr feucht sein.
Genau, es ist entsprechend eine feuchte Gegend oder eine Gegend stark, mit starker Bewässerung. Und die Leute laufen in Reisfeldern rum, die Bauern. Die laufen nicht mit einem Bündel Korn über der Schulter rum und dann gibt es Reis in der Kneipe. Und genauso sind jahreszeitliche Gerichte in mittelalterlichen Fantasy-Welten oder sagen wir vormodernen Fantasy-Welten.
Da, oder postmodern.
Ja, sind jahreszeitliche Gerichte super wichtig, weil du eben die Sachen nicht so lange haltbar machen kannst. Und wenn haltbar machen durch Magie und sowas möglich ist, dann ist das halt eine Beschreibung deiner Welt, die vielleicht auch nicht von allen Kulturen der Welt geteilt wird, dass sie zum Beispiel die Möglichkeit haben, Sachen magisch gefroren zu halten.
Ja, oder Einmachtechniken. Dass es Leute gibt, die bestimmte Früchte nur in Kandiert kennen. Wer im hohen Norden lebt, wo es nur Eis und Schnee gibt, aber Pflaumen kennt, der kennt sie wahrscheinlich nicht in frisch.
Nee, genau, der kriegt sie vielleicht aus dem Einmachglas oder ja,
kandiert. Oder kandiert.
Oder getrocknet.
Genau. Das sind Dinge, die man eben beim Beschreiben bedenken sollte.
Genau, was sind die Süßigkeiten, die sich Leute, diese Leute können eben? Halt zum Beispiel getrocknete Pflaumen oder Süßholz oder was auch immer es da gibt.
Honigplätzchen.
Ja.
Gibt es raffinerierten Zucker?
Genau.
Wahrscheinlich nicht.
Ansonsten Zuckerrohrfelder oder Zuckerrüben.
Ja.
Und wenn es Honig gibt, irgendwer muss Bienen halten. Und gibt es da viele von? Ist das eine schwirrt alles voll Bienen oder ist ein Imker halt was Seltenes? Wo wird Korn gemahlen? Mühlen und sowas? Das sind ja wichtige zentrale Punkte, wo sich Leute sammeln. Also wie deine Fantasy-Landschaft aussieht, bestimmt was für Essen es gibt. Und wenn man jetzt halt nicht durch den Wald zieht und sich da irgendwas erjagt. Und auch da in mittelalterlichen Gesellschaften gab es oft Jagdrechte, dass man zum Wilderer wird und damit zum Verbrecher, wenn man einfach was aus dem Wald knallt und aufisst.
Ja, je nachdem, wo man ist, fängt das schon beim Kaninchen an. Bei manchen ist dann eher das Großwild, was man nicht jagen darf. Und das Kleinwild kann man mit der Falle einfangen, aber Jagdrecht, es gibt Einschränkungen, eigentlich überall.
Ja, aber halt gut, in herrenloser Wildnis vielleicht nicht.
Aber dafür muss man erstmal wissen, ob die herrenlos ist oder nicht.
Ja, und selbst wenn man etwas macht, was nicht verboten ist, die Bauern sind bestimmt der Umgebung sind vielleicht auch wütend, wenn man ihnen da die wenigen Fallen wegplündert.
Durch den Wald geht, die Fallen der Leute, die da wohnen, sucht und leer räumt.
Ja, das ist man auch ein Wilderer, nur dass andere Leute zur Rechenschaft ziehen wollen.
Ja, dann kommen halt die Leute mit den Forken und Mistgabeln und nicht Wachen in Rüstung an.
Aber ja, einfach nur als Gedankenanstoß, dass Landschaften Essen bestimmen. Fantastische Landschaften bringen halt oft auch fantastische Speisekarten hervor.
Ja, also gerade wenn es Magie gibt oder auch spezielle Früchte, Nährstoffe, was auch immer, Blumen, Gewürze mit vielleicht noch magischer Wirkung oder dergleichen, dann gibt es eben auch Gerichte, die damit entstehen.
Genau. Und wir hatten die Zwerge erwähnt, die halt unter Tage leben. Was macht das mit einer Speisekarte? Also, bei das schwarze Auge essen die zum Beispiel Insekten und Spinnen, die unter Tage leben und machen sehr, sehr viel aus Pilzen. Und das Zwergenbier ist eigentlich auch vergorener Pilzkram, außer es gibt halt welche, die in der Oberfläche leben mittlerweile und Sachen in der Oberfläche anbauen, aber sagen wir, die konservativsten Zwerge, die noch unter Tage leben und nicht ans Sonnenlicht gehen, die trinken halt vergorenen Pilzkram als Bier.
Und ja, die Hälfte der Pilze, die sie essen, ist für andere Völker giftig.
Genau, da gibt es halt eine sehr schöne Speisekarte und in der Beschreibung im Schwarzen Auge Quellenbuch, wo halt drin steht, das Beste von der Höhlenspinne. Etwas so zwischen Essenssachen, aber ja, Essensbeschreibungen.
Als ich Botenredakteurin war, habe ich unter anderem mal in die Meisterinformationen Rezepte, ich glaube ein oder zwei, einfließen lassen. Wo dann auch teilweise Kritik kam, ja, wir möchten lieber Abenteuerinhalte, aber da ich eben weiß, dass es auch Gruppen gibt, die Sachen aus den Regionen nachkochen und die das spannend finden und für die das Spiel bereichert, fand ich das auch für die spannend, mal mitzuliefern. Einfach in dem Material, was man eben bietet.
Es gibt Leute, die überschlagen die Essensbeschreibungen bei Game of Thrones und Herr der Ringe und es gibt Leute,
für die kochen das nach.
Genau, die versuchen es nachzukochen.
Ja, bei guten Beschreibungen fällt mir auch vor allem, wo ich selbst mitgewirkt habe, beziehungsweise viel mit zu tun hatte, bei Federfall, dem Heldenwerk-Abenteuer. Da gibt es ein Bankett. Und die Bankettbeschreibung ist für ein Heldenwerk typisch. Das ist ein kleines Abenteuer auf nur 14 Seiten. Ist sehr kurz. Die Beschreibung des eigentlichen Bankettes und Festes ist im Prinzip ein kurzer Absatz. Das sind so keine 15 Zeilen. Und dieser Absatz hat einen Satz zur Musik, einen Satz zur Unterhaltung während des Essens und der Rest ist nur Beschreibung von Essen. Das ist immer noch nicht super viel. Es sind nur ein paar Stichworte, was es an kulinarischen Sachen gibt. Ich zitiere mal ein ganz kleines bisschen daraus. Aus den verschiedensten Leckereien, die Mittelreich und Kalifat zu bieten haben. Kleine Pasteten in Gewürzsoße, eingelegte Oliven, Couscous, scharfe winzige Peperonis, gebratenes Fleisch und so weiter und so fort. Einfach so eine kleine Liste an, was gibt es zu essen. So ein bisschen beschrieben, aus welchen Regionen es kommt. Man so ein bisschen einen Eindruck bekommt, was für Essen auf dem Tisch liegt.
Genau, das Abenteuer spielt in einem Grenzgebiet zwischen zwei Kulturen. Man kann sich so ein bisschen so maurisches Spanien vorstellen.
Ja, dieser kulturelle Mischmasch ist auch viel Thema des Abenteuers. Das ist, finde ich, auch sehr gut geglückt. Und in dieser Szene wird durch die Beschreibung des Essens einfach sehr viel von der Stimmung und der Szene gesetzt. Obwohl es sehr kurz gehalten ist, fand ich, dass man direkt einen Eindruck hat, was das für ein Fest ist, auf dem man hier ist. Und es gibt dem Spielleiter ein bisschen an die Hand, wie man das Ganze darstellt, wie man es mit Leben füllt.
Um ein Negativbeispiel zu bringen, in den 90er Jahren erschienen Abenteuer Löwe und Rabe wird auch ein Festmahl beschrieben in der Kultur der Davadis. Und da werden halt zum einen coole Essenssachen beschrieben, die man auf die man vielleicht Lust hätte, Datteln mit Mandeln gefüllt oder Braten vom Ziegenfleisch, vom Schafskäse, ja, cool, 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 wird man alles mitnehmen. Vielleicht wird man auch noch einen Kamelhocker im eigenen Fett essen, ja, gut. Aber dann werden da auch so Beschreibungen reingeworfen, wie Hundefleisch auf talusischem Reis ungeschält und nur halb weich gekocht. Kommen halt Kamelhoden und Wassermelonen und Ziegenhirn und sowas mit rein. Die Beschreibungen sind da offensichtlich gedacht, das Essen eklig erscheinen zu lassen. Ja, die Funktion ist halt, die Novadi als die exotische, fremde Kultur, die anderen, darzustellen, damit die Helden, die in dem Abenteuer, eben weil damals noch nicht die Kulturvielfalt bei das Schwarze Auge so sehr geherrscht hat, sondern der Novadi eine Charakterklasse war und keine Kultur, aus der alle möglichen Helden stemmen können, ist man davon ausgegangen, dass die Helden halt aus einer anderen Kulturen Perspektive kommen und sich dann ekeln bei manchen der Gänge und das dann trotzdem essen müssen, sozusagen. Ein Beispiel von einem ähnlichen Trope sieht man bei Indiana Jones, der Tempel des Todes, wo das Affenhirn auf Eis gereicht wird. Und es ist halt einfach, Essen einer anderen Kultur wird als eklig dargestellt und plakativ als eklig hervorgehoben, um die Kultur als barbarischer darzustellen.
Was wir eher unglücklich finden.
Ja, was würde ich sagen, eher was einfach rassistisch ist.
Ja.
Und den Rassismus der Spieler befeuern soll. Oder den Rassismus von Spielercharakteren hervorheben soll, weil die sich auf sowas nicht einlassen. Und das ist, muss man im Rollenspiel nicht machen. Natürlich kann man mal beschreiben, dass das Essen schlecht ist oder das Essen nicht schmeckt. Aber ich würde es nicht auf so eine kulturelle Ebene bringen, weil du kannst auch einfach, sagen wir, unser regionales norddeutsches Essen, kannst du halt auch einfach derbst eklig beschreiben.
Oh ja.
Abfallfleisch im eigenen Darm des Schweins in frostgeschädigtem Grünkohl überkocht. Ist einfach ein Grünkohl, aber du kannst es halt, indem man es halt so beschreibt, klingt es halt direkt unangenehmer. Oder geronnenes Blut mit Weizenkleie, das einem einen Blutgeschmack im Mund hinterlässt. Ja, es ist halt einfach Wurstebrot. Das macht nicht jeder, aber es ist halt einfach ein traditionelles norddeutsches Gericht. Oder eine Bregenwurst. Oder die schlimme Augenwurst. Es ist auch nichts anderes als gewürfeltes Hirn. Nur halt noch in den Darm gezogen. Oder halt Augen oder was, Hufe.
Man verbraucht halt alles. In der traditionellen Küche verbraucht man so viel wie möglich.
Genau, es wird alles verwendet.
Eines meiner Lieblingsgerichte, geschredderte Hühnerreste im Menstruationseiweiß und trockenem Brot frittiert. Also Hähnchenkrossis. Oder das gute regionale Gericht Himmel und Erde.
Ja, das wären Schweineinnereien und Fleischstücke in gelatiniertem Fett. Zusammen mit verkochtem Fallobst.
Klingt doch lecker.
Ja, genau. Also man kann das alles auch leckerer beschreiben. Und es gibt viele Beispiele, wie man es lecker beschreiben kann. Aber nur weil man es kulturell gewohnt ist, ist das Essen nicht mehr oder weniger lecker. Und man kann halt in seiner Beschreibung sowohl das Eklige als auch das Leckere hervortun.
Und wenn man nicht gerade seine eigene Kultur aufs Boxhorn nimmt, dann sollte man vielleicht lieber die positiven Seiten hervorheben.
Ja, richtig. Oder sonst zumindest den Spieler Charakteren überlassen und eine neutrale Beschreibung wählen.
Oder das. Aber obwohl wir bei leckerem Essen sind, haben wir das Thema Hunger in der Fantastik.
Ja, das kann eine große Rolle spielen. Auch in Endzeitgeschichten und so, wo es einfach darum geht, Essen zu behalten. Auch die Szene, wo das letzte Lämmersbrot verspeist wird bei Herr der Ringe. Das sind halt alles wichtige Szenen und halt auch Jagdcharakter, die Essenszubereitungscharakter und so, die werden halt gerade auch in Hunger- und Notsituationen oft zu Lebensrettern. Es gibt auch Magie und Götterwirken bei das Schwarze Auge, die alles einfach Essen herstellt. Hunger, es kann durchaus auch im normalen Fantasy-Rollenspiel ein Thema sein, aber meistens nicht in seinen schrecklichsten Ausprägungen.
Ja, das nimmt man doch gern mal aus. Also, man beschreibt zwar die hungrigen Kinder auf der Straße als Szenenbild, dem man vielleicht entweder ausweichen oder helfen möchte.
Ja.
Aber selten trifft es die Charaktere direkt.
Genau, es ist halt so ein Symbol von Armut. Man muss sich auch überlegen, wie sehr man das Spiel einbringt, genau wie Seuchen, die Charaktere tatsächlich betreffen. Aber es gibt auch einfach Monster, die durch ihren Hunger getrieben sind. Also Oger wären bei das Schwarze Auge ein Beispiel. Das sind einfach Monster, bei denen Hunger alles andere überschreibt. Das ist das stärkste Gefühl von ihnen.
Das kann ich nachvollziehen.
Ja, aber für sie ist hungrig sein schlimmer als die Gefahr des Todes.
Das heißt, kann ich nachvollziehen.
Sie fliehen nicht in Kämpfen, sie versuchen einfach Leute aufzuessen. Und jeder Mensch, den sie riechen, löst bei ihnen sofort diesen Hunger aus. Was sie halt einfach zu absurden Monstern macht, wenn man sie auf diese Weise verwendet. Also das ist einfach Hunger symbolisiert als Monster. Bei Zombies oft ähnlich, die halt nach Gehirn hungern. Hungrige Wölfe, auch ein ganz klassisches Fantasy-Ding, dass halt einfach durch Hunger Sachen gefährlich werden, die es normalerweise nicht sind.
Ja, wobei es beim Wolf ja leider
ein Klischee ist.
Ja, und einen blöden Rückgriff hatte, dass eben der hungrige Wolf sollte das Bild sein von etwas, was eigentlich nicht gefährlich ist, was durch Hunger gefährlich wird. Was geblieben ist, ist das Bild, der Wolf ist gefährlich.
Ja, heute haben Leute einfach nur Angst vor dem
Wolf.
Weil die Geschichten länger geblieben sind, als tatsächlich Begegnungen mit Wölfen.
Ja, und jetzt wissen die Leute, Wölfe sind gefährlich. Die haben Tiere gegessen.
Weil es Raubtiere sind, ja.
Ja.
Die Gefahr für Menschen oder die Gefahr für eben die Herde damals, was.
Ja, ich meine, die Gefahr für Herden ist tatsächlich da.
Ja.
Aber naja.
Ist sicherlich auf so einem Abenteuer zur Tat schreiten können, um Herden zu verteidigen, aber da kann man auch fantastische Raubtiere nehmen. Wie dem auch sei. Eine weitere Figur, die durch Hunger getrieben ist, ist.
Betrieben?
Ja, die Hunger betrieben. Nein. Eine weitere Figur, die durch Hunger getrieben ist, ist der Vampir, der ein ganz eigenes Rollenspiel hat. Also, Vampire sind natürlich in jedem Rollenspiel hungrig, beziehungsweise durstig nach Blut.
Auch eigentlich in jeder Darstellung ist ja einer ihrer Hauptantriebe.
Genau. Und ja, in Vampire die Maskerade, wo man ja prinzipiell auch die menschliche Seite der Vampire mitspielt, versucht zu erhalten, da ist der Hunger das, was einen eben dazu treibt, vampirische, monströse Taten zu begehen. Nämlich irgendwie an Blut zu gelangen. Und in der 5. Edition von Vampire ist der Hunger auch einfach so eine Kernmechanik. Zum einen wird bei jedem Würfelwurf Hungerwürfel mitgewürfelt. Und je mehr es davon werden, umso höher ist die Chance, dass der Hunger einfach Besitz von dir ergreift und dich dazu bringt, irgendwie trinken zu müssen oder dich auf vampirische Weise zu verhalten. Dein Jagdtrieb und wie du jagst, ist Teil der Charaktererschaffung. Du suchst dir aus, was deine bevorzugte Jagdmethode ist.
Ja. Toll, jetzt habe ich schon wieder Lust, Vampire zu spielen.
Ja, das ist zu Recht. dafür muss man natürlich auch Hunger beschreiben als Spielleiterin. Oder als Spielerin eventuell auch halt eben darauf reagieren, wie es sich anfühlt, richtig hungrig zu sein. Was ein Erlebnis ist, das viele Menschen gar nicht haben in unserer Zeit.
Naja, es gibt auch viele, die dann durchaus mal so eine Null-Diät machen.
Ja,
oder fasten. Also wer das macht, der kann das vielleicht schon eher nachvollziehen.
Ja.
Manche haben auch jedes Mal, wenn sie Hunger haben, Hunger, als würden sie gleich sterben und werden dann hangry. Ich gehöre da gar nicht so zu, aber gab schon Situationen, wo ich sehr starken Hunger hatte. Wo man dann schon anfängt, aggressiv zu werden.
Ja, bei Vampiren ist es dann halt einfach sehr, sehr stark so. Also da kann man oft auch zu Abhängigkeitsmetaphern greifen.
Hm. Aber also wie mit mir und Pudding.
Ja, zum Beispiel. Aber da geht es halt darum, Blut zu trinken.
Pudding, Blutpudding, ja.
Ja, ja. Den Geschmack muss man dann auch attraktiv beschreiben, idealerweise. Oder man kann natürlich auch mal die Spieler fragen, warum das Blut jetzt gerade so gut schmeckt.
Kommt immer auf den Jahrgang an, ne?
Ja, vielleicht.
Wie bei einem guten Wein, nur andersrum.
Also die Jahrgänge, die für Wein schlecht sind, sind für Blut gut?
Na, ich dachte, je jünger, desto besser.
Ah, okay. Ja, also man muss sich Gedanken drüber machen, wie man halt den treibenden Hunger beschreibt, dass er den Spielern tatsächlich wie ein
Problem da
kommt. Ja, wie ein Problem.
Kommt, ja. Dass man nicht einfach, ich mache jetzt doch was anderes. Nee.
Halt beschreiben, wie der leere Magen krampft, wie schon das Gefühl hat, dass man, das heißt der gesamte Instinkt einfach da, sich danach verzehrt, endlich was zu essen, zu trinken. Oder halt einfach damit einfach beschreiben, wie lecker diese Menschen alle riechen. Oder wie man den Herzschlag der Menschen hört. Und
das Blut so lecker rauscht.
Genau, dass das Wasser im Mund zusammenläuft. Oder man merkt, wie die ausfahrende Zähne einem die eigene Unterlippe stechen, weil man so hungrig ist. Genau.
Wer kennt es nicht?
Wer kennt es einfach nicht? Einfach ein Spiel, das den Alltag abbildet.
Ja.
Aber wir haben jetzt viele Witze gemacht. Halt wirklicher lebensbedrohlicher Hunger und Hungersnöte sind nochmal natürlich was ganz anderes. Und halt auch wirklich kein spaßiges Setting oder so. Auch daran wurde sich rollenspielerisch versucht mit Holodomor. Gibt es ein Rollenspiel über die Hungersnot in der Ukraine, die auch einfach durch Pläne der Sowjetunion hervorgerufen wurde, wo wirklich Millionen Menschen Hunger gelitten haben und auch viele, viele gestorben sind. Und halt mit allen schrecklichen Auswirkungen von Hungersnöten, die man sich vorstellen kann, das 20. Jahrhundert. Da gibt es ein Spiel drüber, wo der einzige wichtige Wert, den du hast, deine Kalorienzufuhr ist. Du musst halt so und so viele Kilokalorien behalten, sonst stirbst du. Und im Grunde sind die Werte einfach nur ernährungswissenschaftliche Daten, wie viel man haben muss und dann eine Liste, wie viel Essen gibt und wie viel Essen verbraucht und Fähigkeiten. Du musst halt irgendwie das durchbalancieren, während du in einer sowjetischen Diktatur lebst. Und das Spiel ist nicht unbedingt dazu gedacht, gespielt zu werden.
Ich glaube, es ist auch nicht dafür so gedacht, Spaß zu machen.
Nein, nee, das ist so ein Gaming-as-Journalism-Ding, das einem vermitteln soll, wie verzweifelt die Situation war, dass eben dieses Verbrechen, ich weiß nicht, ob man das Völkermord zeichnen kann, wahrscheinlich
eigentlich
schon.
Eigentlich schon, oder?
Ja, halt mit einer ganz sehr grausamen Methode. Auf jeden Fall, dass das eben dass existiert hat. Und das Spiel soll darauf aufmerksam machen. Und ist halt das extremste Hungerspiel, was ich so im Rollenspiel kenne. Und das ist auch nichts, die Mechanik würde ich jetzt auch nicht raushacken oder für irgendwas anderes übertragen, um es für Fantasy zu finden, hat halt seinen einen speziellen Platz. Und so drastisch würde ich Hungersnöte und Fantasy auch nicht beschreiben wollen, glaube ich.
Nein, in den meisten Fällen nicht.
Genau, ja, ich glaube nicht, dass in den meisten Fällen es das Ziel sein kann, die Charakter dazu zu bringen, über Kannibalismus nachzudenken.
Vielleicht nicht. In den meisten Settings möchte man es wahrscheinlich eher nicht.
Nee, Vampire schon, aber da eben auf eine symbolische Art und weil der Hunger ist ein anderer. Ja, ansonsten kann man durch Essen auch einfach gesellschaftliche Unterschiede deutlich machen. Wie wir halt dann, also ein Beispiel, Essen vorenthalten. Das ganz klassische Beispiel in vieler Fantasy-Literatur ist ja der Adel, der schlemmt und das einfache Volk, das hungert. Und sollen sie doch Kuchen essen und so weiter und so weiter. Die französische Revolutionssymbolik kann man da auch aufgreifen.
Mhm.
So macht man sehr schnell deutlich, dass dieser Adel nicht zu den Guten gehört.
Ja, allerdings. Und genauso, wenn man im Spiel darstellt, dass der Adel sehr einfach ist. Also selbst wenn die Bauern vielleicht noch schlechter essen, aber wenn der Adel sehr einfach ist und quasi das Gleiche ist, was der Bauer nebenan auch auf dem Tisch hat, kann man auch sehr einfach darstellen, dass der Adel sich um seine Leute kümmert und nicht von ihnen lebt auf eine Weise, die sie ausnutzt.
Ja, also zumindest nicht über die Maße hinaus, die eine Feudalgesellschaft immer will halt.
Richtig.
Ja. Dadurch kann man halt die Natur diese Verhältnisse von Ständen in der Gesellschaft deutlich machen, einfach durch die unterschiedlichen Essensqualitäten, wie der Bezug zueinander ist.
Ja. Es kann genauso passieren, dass der Bauer besser ist als der Adel, wenn da irgendwas im Feudalsystem falsch läuft. Auf die andere Weise falsch läuft. Auch damit kann man Dinge ausdrücken. Also ja, wer was und wie ist, hat halt immer Bedeutung.
Ja. Genau. Sollte man Kopf behalten, Hunger ist sehr unangenehm. Man sollte genug essen und trinken.
Und Beschreibungen von Essen können sehr viel ausmachen dafür, wie sehr man sich ins Setting integriert fühlt.
Also wenn ihr noch Beschreibungen von eurem Lieblingsessen auf die ekligste mögliche Weise habt, lesen wir gerne. Oder auch sonst nehmen wir alles Feedback an unter Nerd ist ihr Hobby auf Twitter und Facebook oder per E-Mail an nerdistyourhobby@gmail.com als Kommentar auf nerdistyourhobby.de. Da brauchst du weiter, bis es freigeschaltet ist, also keine Sorgen machen, wenn es nicht sofort erscheint. Auch 5-Sterne-Bewertungen mit Kommentar bei iTunes lesen wir überaus gerne. Prinzipiell freuen wir uns über jedes Feedback und wir freuen uns, wenn ihr uns teilt. Genau wie wir auch gerne Sachen, die uns gefallen haben, teilen, denn nur so können bestimmte Podcasts oder auch andere Sachen neue Fans finden.
Genau, und zum Thema Essen und auch zum Thema Unverträglichkeiten habe ich heute einen kleinen Shoutout, und zwar an kochtrotz.de. Das ist eine Webseite von einer Einzelperson, die sich sehr viel mit Allergien und Unverträglichkeiten beschäftigt. Und immer, also es ist ein Foodblog, und dort gibt es immer wieder Tipps und Gerichte, Rezepte und das zu verschiedenen Unverträglichkeiten. Nicht nur zu einer. Sie hat unglaublich coole Sachen. Und deswegen mein Shoutout, wer mal interessante Rezepte haben will oder selbst unter einer Unverträglichkeit leidet, kann da auf jeden Fall mal gucken. Und ich habe mir da auch schon das eine oder andere Rezept geklaut. Ja, hast du noch was?
Da wir diesmal wieder mehr über DSA geredet haben, würde ich mal einen Shoutout geben an den aventurischen Podcast und Tim Turkelton, den Host, auch einer unserer befreundeten Podcasts, der uns zu Beginn unserer Podcast-Laufbahn mit technischen Tipps und so etwas unterstützt hat und immer hörenswert über das schwarze Auge, da sehr insiderig ist, oft Interviews mit MacherInnen oder Leuten aus dem Fandom bringt. Einfach jemand, der sehr, sehr positiv begeistert für DSA ist. Und da kann man, gerade wenn das schwarze Auge etwas für euch ist, sich auf jeden Fall auch mal reinhören.
Genau. Ja, wenn ihr jetzt unbedingt giftige Pilzgerichte oder Höhlenspinne ausprobieren wollt, bitte. Probier mal was Neues, variier das Rezept, überleg mal, wie dein Essverhalten deine Umgebung beeinflusst und umgekehrt. Und willkommen in deinem neuen Leben.